Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. So, und jetzt hören Sie mal diese schöne Titelmusik. Allein die klingt schon ziemlich verrucht nach Beatschuppen, nach Ekstase, Laster. Vor 50 Jahren kam der erste Schulmädchenreport in die deutschen Kinos, der Beginn einer jahrelangen Erfolgsstory. Wir erinnern uns gleich gemeinsam. Herzlich willkommen im Kompressor. Am 24. Oktober wäre der 2010 verstorbene Künstler Christoph Schlingensief 60 Jahre alt geworden. Seine Heimatstadt Oberhausen ehrt Schlingensief deshalb posthum mit einer Ausstellung, die gestern allerdings geschlossen blieb, weil eines der Objekte angeblich verschwunden war. Die Capri-Batterie von Josef Beuys nämlich. Zu einem vermeintlichen Raub bekannte sich jetzt das KünstlerInnenkollektiv Frankfurter Hauptschule per Mail und per Beweisvideo. Das zeigt die Überführung des Beuys-Objektes in ein Museum nach Tansania. Frage, was ist das? Geniale Kunstaktion, grober Unfug, ein kluger Beitrag zur Restituierungsdebatte? Unser Kritiker Matthias Dell hat sich die Gemengelage genauer angeschaut. Hallo Matthias.
Hallo.
Was genau sehen wir in diesem Bekennervideo der Gruppe Frankfurter Hauptschule?
Na, wir sehen den Raub aus der Ausstellung tatsächlich unter Bedingungen, wo man aber auch denkt, da hat jetzt keine Sicherheitsfirma drauf aufgepasst. Das Objekt, diese Capri-Batterie von Beuys, das ist so eine Zitrone, an der eine Lampenfassung hängt und eine gelbe Glühbirne. Die wird da rausgenommen abends im Dunkeln und dafür, dass das vielleicht sogar abgesprochen ist mit der Ausstellung, spricht eben auch, dass die Frankfurter Hauptschule als Beiträger bei diesen ganzen Schlingensief-Festivitäten mit auftaucht. Und dann geht es jedenfalls mit diesem Objekt auf den Flughafen und nach Tansania, vor allen Dingen erstmal ins Hotel und so weiter. Und am Ende wird das Objekt dann übergeben in diese Ausstellung der Iringa, eine Gruppe der Hehe, die da so ein Museum haben und in dem jetzt diese Birne hängen soll mit der Zitrone dran. Was interessant ist, dass am Anfang des Videos noch steht, dass es für Christoph Schlingensief gedacht sei, der nicht immer alles richtig gemacht hat. Mhm. Und das klingt natürlich im ersten Moment interessant als eine Aktionskunst, die versucht, über Schlingensief, der ja selber auch ein großer Beuys-Bewunderer war, in den Diskurs über Raubkunst und Wiedergutmachung zu intervenieren. Wobei eben die Frage dann schon losgeht, was nützt es diesen Hehe in Iringa, da so ein Beuys-Objekt restituiert zu bekommen, das hier nie geklaut worden ist.
Hm. Jetzt müssen wir vielleicht noch dazu sagen, das Ganze ist hochprofessionell gedreht, also wie so ein Musikclip, unterlegt mit diesem, ja man kann sagen, ethno-kitschigen Toto-Song Africa. Wir sehen da diese drei jungen Akteure in Tropenmontur, sie laufen da auf Märkten rum, wo Kulturgegenstände an Touristen verhökert werden. Man sieht sie so hedonistisch tanzend im Regen, also im Grunde wie so eine schiere Parodie des kolonialen Abenteurers und Eroberers. Wie gelungen, wie raffiniert, wie subtil ist das?
Ja, subtil ist es gar nicht. Es ist gelungen vielleicht auf so einer gymnastischen Ebene, so als Training quasi für die Witzeklasse, könnte man sagen, dass da also praktisch sehr viele Einfälle, die einem einfach so in den Sinn kommen, voll auf die 12 umgesetzt werden. So wie eben beschrieben, diese ganzen Accessoires, die einem zu Afrika einfallen, das ist natürlich das Toto-Lied und so weiter, auch diese khaki-farbene Bekleidung. Und das wird dann eben noch neokolonialistisch aktualisiert, dass man eben im Luxushotel abhängt heutzutage. Da steckt aber auch was drin, was so eine Art Gratis-Ironie ist. Das habe ich schon bei einem Beitrag gesehen, den die Gruppe Gintersdorfer Klaassen vor Jahren mal gemacht hat. Die haben ja so Kollaborationen mit der Elfenbeinküste. Und da war dann Jacques Palminger dabei aus Hamburg, ja auch so ein Ironiker im Witzbereich. Und der ist dann auch hingefahren mit Tropenhelm, weil das offensichtlich das Erste ist, was weißen Deutschen einfällt, wenn sie denken, es geht nach Afrika und sie sollen jetzt irgendwie witzig sein. Mhm. Dabei ist aber daran gar nichts witzig. Und das ist die große Frage, worin besteht denn die Parodie, wenn wir die ganzen Zeichen, die eigentlich aus dem Kolonialen Arsenal kommen, wenn wir die einfach wieder reproduzieren und nur weil es eben wir sind, die wir jetzt lustig drauf sind und eben lustige Wortspiele machen können, sowas wie We Believe in Critical Wellness, wenn man am Hotelpool abhängt und sich mit Sonnencreme einschmiert, statt eben Critical Whiteness oder auch Bad Boys diese Aktion zu nennen, dann ist das so ein bisschen albern, weil irgendwie halt eigentlich so Gabor Steingart-mäßig da einfach alle Metaphern durchgeraucht werden, die einem so einfallen, aber nie die Frage gestellt wird, wozu eigentlich.
Apropos Bad Boys, wenn wir nochmal an diesen ursprünglichen Rahmen denken, nämlich diese Schlingensief-Gedenkausstellung in Oberhausen, ist das hier eine Aktion im Sinne Schlingensiefs und wie hätte sie Boys selbst wohl gefallen?
Also ich würde sagen, in den ersten 2 Sekunden ist die Aktion interessant, als dieser Satz auftaucht, dass es für Schlingensief ja nicht immer alles richtig gemacht hat. Weil ich finde diesen Punkt bei Schlingensief tatsächlich interessant. Es gibt da quasi etwas, der hat mit der Operndorf-Geschichte, das ist so eine typische White-Savior-Geschichte, also der Europäer, der weiße Europäer kommt nach Afrika und macht da mal den Leuten jetzt Hilfe, weil die das allein nicht hinkriegen und so. Und gleichzeitig hat Schlingensief ja auch in seinen Inszenierungen häufiger mit so Blackfacing gearbeitet. Das sind alles Stellen, die man problematisieren kann, wo ich es auch gut finde, dass man das macht, weil es nämlich die Figur Schlingensief eigentlich noch größer und breiter macht, weil eine Ambivalenz zu sehen ist, die mir jetzt in dieser ganzen Heiligsprechung, die wir dieses Jahr erleben, wegen der Jubiläen, so ein bisschen zu kurz kommt. Also man muss Schlingensief quasi kritisieren, um ihn richtig zu verstehen. Deswegen wäre diese Aktion gut gewesen, aber letztendlich kommt diese Aktion gar nicht aus Oberhausen, aus Deutschland, aus den weißen Köpfen raus, weil sie eigentlich überhaupt keinen Grund für ihre Ironie hat, mit der sie scheinbar diese Reise erzählt. Und dann kann man entweder sagen, fährt jetzt diese Frankfurter Hauptschule nach Afrika, nach Tansania, um da schönen Luxusurlaub zu machen, den sie scheinbar ironisch brechen. Oder eben sie haben sich überhaupt nicht dafür interessiert, was sie eigentlich erzählen wollen. Deswegen ist es für mich faszinierend, wie sie auf die Idee gekommen sind, es gäbe bei Schlingensief etwas zu zeigen, was sie kritisieren könnten, was sie aber im gleichen Atemzug überhaupt nicht verstanden haben. Und ich würde sagen, verglichen mit Schlingensief ist das etwas, was Schlingensief in der Form nie gemacht hätte, weil es da nie um Ironie, um ihrer Selbstwillen oder auf so einer hohlen Ebene gegangen ist.
Sagt der Kulturkritiker Matthias Dell über den neuesten Streich der KünstlerInnengruppe Frankfurter Hauptschule, die vorgibt, ein Beuys-Kunstwerk nach Tansania überführt zu haben. Die Wikinger-Serie Vikings auf Netflix war ein großer Erfolg. Heute kommen die Barbaren, eine Produktion aus deutschen Landen, in der die Varusschlacht am Teutoburger Wald nacherzählt wird. Laut Überlieferung ja die entscheidende Schlacht, in der die Germanen die Römer schlagen konnten. Karl Banghardt ist Archäologe und Leiter des Freiluftmuseums Oerlingshausen in Ostwestfalen. Schönen guten Tag.
Ja, einen wunderschönen guten Tag an diesem Tag, wo es ziemlich regnet und wo wir auch ein herrliches Varusschlachtwetter haben.
Dieses Museum, das liegt eben in der Nähe des Teutoburger Waldes und klärt vor allem auf über besagte Varusschlacht. Sie sagen so schön, sie vertreten die Germanen. Sieht denn ihr Gehöft, ihr Germanisches, ungefähr so aus wie das Filmset zu dieser Netflix-Produktion?
Also die Häuser sind schon recht gut nachgebildet nach den Häusern, die wir in den Freilichtmuseen auch präsentieren. Ob es tatsächlich so war, ob es wirklich so trashig war in den Häusern, das wage ich zu bezweifeln, aber wir machen es auch nicht besser.
Jetzt haben Sie sich eben dazu bereit erklärt, für uns diese Serie zu gucken. Haben Sie es bereut?
Ach Gott, mit ein bisschen Alkohol ging's. Also ist jetzt nicht so mein Ding. Ich guck mir zwar auch mit Genuss Game of Thrones oder Vikings an, kenn da alles, aber diese Serie war doch ein bisschen hölzern.
Um diese Varusschlacht, also die entscheidende Schlacht zwischen Römern und Germanen, da ranken sich ja diverse Mythen, gerade was den Schauplatz betrifft. Was weiß man denn inzwischen? Wer hat da wen wo verhauen?
Ja, man denkt natürlich, dass es irgendwo in unserem Raum, also sagen wir mal im weitesten Sinn da, wo sich die zwei Flüsse am nächsten kommen, die Lippe und die Ems, dass es da auch stattgefunden hat. Und wir wissen aber nicht genau, oder wir gehen mal davon aus, dass es keine Befreiungsschlacht eines germanischen Volkes war, sondern eher eine Sache, wo es um viel handfestere Dinge gegangen ist.
Viel handfestere Dinge, das heißt konkret, also um Streitigkeiten zwischen einzelnen Clans oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, vielleicht auch Streitigkeiten zwischen Einheiten innerhalb des römischen Heeres, also zwischen der Legion und zwischen den germanischen Hilfstruppen. Die wurden schon ganz schön ausgebeutet und verheizt, die germanischen Hilfstruppen und sämtliche Größen, die wir aus der Geschichtsschreibung kennen aus dieser Zeit, die da rebelliert haben, Marbot zum Beispiel im heutigen Tschechien oder eben Arminius, waren auch in diesen Hilfstruppen aktiv. Vielleicht war es eher so eine innerrömische Auseinandersetzung als jetzt so eine völkische Auseinandersetzung.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Authentische schauen, also die Macher dieser Serie haben laut eigener Aussage eng mit diversen Historikern zusammengearbeitet, zum Beispiel was die Kleidung und aber auch die Waffen betrifft. Haben Sie das auch so erkennen können?
Ja, zunächst ist es mal natürlich immer heikel, wenn ich so die Wissenschaftlichkeit vor mir hertrage, weil die Leute dann glauben, dass es so war. Und manchmal ist es vielleicht besser, man nimmt es ein bisschen lockerer und sagt, ja, liebe Leute, wir spielen einfach mal rum. Dann ist alles viel, viel freier. Also, aber Sie haben ja drauf abgezielt auf die Details. Die sind bei den Römern doch tatsächlich relativ sauber. Da kann man nicht rumnölen. Aber bei den Germanen wiederum ist es so das übliche angetackerte Hasenfell, was man den Leuten da überwirft. Es gibt viele Details, wo man natürlich als Kollege, als Archäologe sich abwendet vor Gräuel. Aber das ist so, wie wenn ein Arzt eine Schwarzwald-Klinik-Sendung beschreiben müsste. Ja. Also darauf kommt es mir eigentlich auch gar nicht so an bei diesem Film.
Lassen Sie uns doch mal das Personal beschauen. Wir lernen da ja allerhand wackere Kerle kennen, also zum Beispiel allen voran den Cheruskerfürsten Arminius, dann aber auch Thusnelda. Das zum Beispiel, das ist so eine Art germanische Vorkämpferin in Sachen Emanzipation. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
Das Becken ist etwas schmal.
Gute Zähne,
starke Muskeln.
Und eine entschlossene Faust.
Du fasst dir nicht ins Haar, Hartgan. Sie gehört dir noch nicht.
Wie hat Ihnen diese Thusnelda zum Beispiel gefallen?
Ja, die nimmt halt, die bringt mit dem Holzhammer Emanzipation in die Quote und macht diese etwas angestaubte Erzählung natürlich modern. Aber im Kern nimmt sie natürlich wieder die übliche Rolle ein. Also sie rebelliert nicht. Sie ist noch härter als die Männer. Eingangs bezeichnet sie etwa Volkwin, das ist ein anderer Held in dieser Serie, als Weichei, weil dieser nicht entschieden genug gegen die Römer handelt. Aber hier wird lediglich so dieses alte filmische Identifikationsschema rübergebracht, Frauen in Männerberufen. So wie bei Tatortkommissarin, Fantasy-Kriegerin, Vorabendserienhandwerkerin. Also ohne Anspruch auf eine grundsätzliche Veränderung. Das ist letztlich was Systemerhaltenes, aber nichts Emanzipatorisches.
Sie haben Volkwin schon genannt, das ist ihr heimlicher Geliebter. Der trägt eben den vollen, wohlklingenden Namen Volkwin Wolfsspeer. Wie hat der Ihnen gefallen?
Oh Gott. Also, es ist doch gräuslich. So, was für ein Name. Volkwin Wolfsspeer. Also, würde man irgendeine Satire bringen über neurechte Befindlichkeiten, würde jeder sagen, Mensch, da hast du aber übertrieben mit diesem Namen. Also, das ist zu verdreht. Also, Volkwin, das Volk wird gewinnen. Und dann Wolf, was schwingt alles bei diesem Namen mit? Hätte man da vielleicht ein bisschen weniger dick aufgetragen oder sich immer der Einfachheit halber verlassen auf die Erzählungen des 19. Jahrhunderts, die nationalen Erzählungen, wäre vielleicht eine differenziertere und insofern auch eine interessantere Geschichte rausgekommen dabei.
Beim Stichwort Germanen, das deuten Sie an, sind wir ja schnell auch beim Germanenkult und bei der Tatsache, dass dieser Teil der Geschichte stark von Nationalismus, von völkischer Bewegung, von Neonazis vereinnahmt wurde und bis heute wird. Befeuert die Serie denn diesen Mythos von den starken, überlegenen Urvätern?
Ja, also ich denke, Netflix geht es nicht um Politik, sondern um Quoten. Aber durch diese maschinisierte Abnudelung von Geschichte, also sie greifen ja nicht auf moderne Erzählungen zurück, sondern auf die Altbekannten, die hier zum Beispiel in Lippe, wo ich arbeite, jedem Kind bekannt sind, diese alten Geschichten des 19. Jahrhunderts zurück mit dem Verräter, der mit den Römern zusammenarbeitet, aber gleichzeitig die Frau haben möchte und diese ganzen Geschichten. Dadurch verstärke ich natürlich dieses dieses stumpfe, stereotype Bild, worauf die extreme Rechte auch zurückgreift. Also man kann allein durch die Stumpfheit des Bildes schon in gewisser Weise Politik machen. Aber ich denke mal, oder ich gehe mal davon aus, dass die keine Politik machen wollen, sondern letztlich nur Geschichte als Ware verkaufen.
Sagt Karl Banghardt, Archäologe und Leiter des Freiluftmuseums Oerlingshausen in Ostwestfalen, genauer gesagt in Lippe, über die neue Netflix-Serie Barbaren. Vielen Dank, Herr Banghardt. Deutschland ist ein Einwanderungsland, die Bevölkerung längst höchst divers, doch die Themen marginalisierter Communities finden in anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder in den USA noch viel häufiger in der Öffentlichkeit Resonanz. Sie werden viel häufiger in der Kunst oder Kultur sichtbarer als hierzulande. Das Hamburger Festival Fluktoplasma hat sich die Arbeit an einer diversen Stadtgesellschaft auf die Fahnen geschrieben. Nach eigenen Angaben jung, divers und interdisziplinär in einem noch stark weißbürgerlich geprägten Hamburg. Dirk Schneider war gestern bei der Festivaleröffnung von Fluktoplasma für den Kompressor dabei.
Es war in der Anfangszeit von 2011, 2012. Da war es sehr schwierig, in Kulturinstitutionen überhaupt Rassismus benennen zu können. Ich kann mich noch erinnern, dass ich 2012 als Radikaler und als Kommunist bezeichnet worden bin. Plötzlich leitet man ein Festival 2020.
Dante Nguyen ist einer der LeiterInnen des Hamburger Fluktoplasma Festivals. Auf dem Eröffnungspanel deutet er an, dass sich in der deutschen Kulturszene in Sachen Diversität vielleicht doch schon etwas getan haben könnte. In seiner Heimatstadt Hamburg allerdings zeigt sich die äußerst diverse Stadtgesellschaft noch kaum in den Kulturinstitutionen.
Ich glaube, was der Stadt Hamburg noch fehlt, ist eine Vision für die diverse Stadtgesellschaft. Nicht nur politisch, sondern auch für den Kulturinstitutionen eine ästhetische Vision.
An solch einer Vision möchte das Fluktoplasma Festival arbeiten. Film, Literatur, Musik, Theater, bildende Kunst, Design – Arbeiten von Menschen aus marginalisierten Communities, aber auch als weiß gelesene Deutsche treffen hier aufeinander. Es gibt Musik von den KünstlerInnen des Kollektivs One Mother. Die Performancegruppe Empower erklärt in Kurzfilmen Deutschland aus der Sicht von Black and People of Color. Die Fotoausstellung Die Angehörigen zeigt trauernde Familienangehörige und Freunde von Todesopfern rassistischer Gewalt. Eine Gemeinschaftsarbeit von Ibrahim Arslan, Opfer und Überlebender der Brandanschläge von Mölln, und dem Fotografen Jasper Kettner. Die Wiener Gruppe Mai Ling beleuchtet in einer Filmarbeit die Fetischisierung der asiatischen Frau. Unterlegt von dem berühmten Gerhard Polt-Sketch, nach dem sich die Gruppe benannt hat.
Sag mal schön, grüß Gott, Mai Ling. Grüß Gott. Ich hab's erst seit 3 Wochen, nicht? Schauen Sie es an. Ich meine, sie ist doch nicht schlecht, nicht? Und sie ist auch sehr sauber, wie der Asiate an und für sich überhaupt.
Dass die Themen schmerzhaft sind, wundert nicht, zumal nach den jüngsten Anschlägen von Hanau und Halle. Der Schmerz ist allerdings auch Programm. Auf 3 Jahre ist das Festival zunächst angelegt. Die erste Ausgabe steht unter dem Motto Hölle, Blue Burning. Im 2. Jahr will man sich mit dem Thema Läuterung befassen, um im 3. Jahr Utopien und Paradiese vorzustellen oder zumindest zu erproben. Die Arbeit an einer diversen Stadtgesellschaft hat sich das Festival auf die Fahnen geschrieben. Auch Themenneulinge bekommen eine Chance und können sich in einem Workshop über koloniale Strukturen, Postkolonialismus und Intersektionalität aufklären lassen oder einen Rundgang durch die Hamburger Uni machen mit dekolonialem Blick. Fluktoplasma ist nicht nur interdisziplinär und bringt verschiedenste Communities zusammen. Es ist auch ein sehr junges Festival, das neue Diskurse führen möchte, wie Dante Nguyen erklärt.
Wenn man zum Beispiel durch unsere Festivalseite geht, kommt das Wort Interkultur zum Beispiel gar nicht vor. Der Begriff auch des Postmigrantischen kommt nicht vor.
Das ist durchaus auch mit Blick auf Berlin gemeint, wo schon etablierte Institutionen wie das Maxim Gorki Theater Diversitätsdiskurse verhandeln. Oft auf eine Weise, die von einer jüngeren Generation kritisch gesehen wird. Diese Generation hat in Hamburg vielleicht noch mehr Raum, glaubt auch Esra Akaya, Mitbetreiberin des Berliner Projektraums BIBAG.
Was es dann in Berlin gibt, dass wenn dann jemand den Begriff postmigrantisch verwendet, andere Leute dann davon irgendwie so ein komisches Gefühl im Bauch kriegen und dann quasi einen Gegendiskurs entwerfen. Mhm. Was es aber natürlich vielleicht in Hamburg dann geben kann, dass man gar nicht diese Aktion-Reaktion hat, sondern vielleicht, dass man wirklich was mit komplett Neuem beginnt.
Auch wenn Hamburg bis letztes Jahr das interkulturelle Festival Eigenarten hatte und in der Hamburger Theaterfabrik Kampnagel jetzt zeitgleich das Krass Kultur-Crash-Festival stattfindet. Dass Fluktoplasma für die Stadt etwas komplett Neues ist, kann man durchaus sagen. Es zeigt zwar Arbeiten und stellt KünstlerInnen vor, die nicht alle komplett neu sind. Für große Teile der Stadtgesellschaft waren sie aber bis jetzt unsichtbar. Fluktoplasma ist ein Festival, das eine Stadt wie Hamburg dringend nötig hat, um gemeinsam an einem solidarischen Zusammenleben in der Vielfalt zu arbeiten.
Solidarität ist erstmal eine Behauptung. Und es ist jetzt Teil von uns als Gesellschaft und Teil von uns auch als Festivalleitung, durch diesen Dschungel von Behauptungen Schneisen zu schlagen. Ob wir solidarisch sind, das wird vielleicht die nächste Generation über uns entscheiden können.
Das Fluktoplasma-Festival läuft noch bis Sonntag in verschiedenen Orten in Hamburg, zum Beispiel der Zentralbibliothek am Hühnerposten, in der Bücherhalle Barmbek und im Hamburger Westwerk. Vor genau 50 Jahren, also am 23. Oktober 1970, kam der erste Schulmädchenreport in die westdeutschen Kinos, Untertitel »Was Eltern nicht für möglich halten«. 7 Millionen Menschen sollen damals ins Kino gegangen sein, gelockt mit angeblich authentischen Einblicken in das Liebes- und Sexualleben junger Teenager. Über diese merkwürdigen, als Dokumentarfilme getarnten Softpornos spreche ich jetzt mit dem Filmhistoriker Christoph Draxtra. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Das Kino der alten Bundesrepublik, das ist ja eben einerseits geprägt gewesen von den Unterhaltungsfilmen à la Edgar Wallace oder Jerry Cotton. Auf der anderen Seite ist da der ernsthafte Autorenfilm mit Vertretern wie Fassbinder, Herzog, Kluge oder Wenders zu nennen. Und dann gibt es da mittendrin und super erfolgreich von Anfang an den Schulmädchenreport. Was, Herr Draxtra, verraten uns diese Filme eigentlich über das gesellschaftliche Klima in jener Zeit?
Ja, sie verraten uns, dass die deutsche Gesellschaft zu dieser Zeit einerseits sehr, sehr interessiert und neugierig war auf Sexualität, auf Sexualaufklärung, auf die Sexualität der jüngeren Generation. Das heißt, diese Filme wurden von allen Generationen gesehen, von Eltern, Großeltern, aber eben auch Schülern selbst. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass man erst am Anfang steht dieser Entwicklung. 4 Jahre zuvor hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung den Film Helga vom Werden menschlichen Lebens produziert, der maßgeblich auch tatsächlich von staatlicher Seite die Sexwelle und die Welle der Sexualaufklärungsfilme angekurbelt hat. Und man bekommt dort schon ein Bild, von bundesdeutscher Sexualität und vom bundesdeutschen Umgang mit Sexualität, das relativ ernüchternd ist. Also die Filme sind trotz ihres selbstpostulierten Anspruchs zu zeigen, was vorher nie gezeigt wurde, äußerst verklemmt und auch sehr, sehr stark verwurzelt in sexistischen Stereotypen von gestern. Mhm. Also die auch zum Zeitpunkt des Erscheinens der Filme aus jugendlicher Perspektive wahrscheinlich sehr, sehr gestrig gewirkt haben müssen.
Das können wir ja mal vielleicht ganz kurz nochmal akustisch bebildern. Also denn das Strickmuster ist im Grunde wirklich von Anfang an immer das gleiche. Junge, ich würde mal sagen sexuell schwerst interessierte junge Frauen bringen zumeist ältere Herren in Bedrängnis. Wir hören mal eine Szene nachgestellt, der Physikunterricht an einer Mädchenschule.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Prinzip der Reibung, sprich Erwärmung elektrisch leitender Körper und wie man sich diese physikalische Tatsache zunutze machen kann.
Was haben Sie denn, Christa?
Gar nichts. Mich kribbelt's nur jetzt schon.
Sind Sie soweit, Elfie?
Ich bin immer soweit, Herr Doktor.
Na also, dann schalten Sie ein.
Also, der arme Mann wird hier zum Opfer viel zu aufreizender junger Mädchen. Und dann legt sich ja dann häufig darüber so eine Art Voice-Over, das dann als betont progressiv daherkommt und die engstirnige Sexualmoral anprangert.
Natürlich sind längst nicht alle Schulmädchen so. Das hat übrigens der Film, soviel ich weiß, nie behauptet. Aber dass unsere Jugend, was Fragen der Moral betrifft, andere Ansichten hat als die ältere Generation, das kann niemand bezweifeln.
Ich entnehme Ihren Worten ein gewisses Verständnis für die Handlungsweise Ihrer jungen Mädchen. Man kann ja wohl auch schlecht vor den Tatsachen die Augen verschließen.
Christoph Draxtra, was ist das für eine schräge Mixtur? Wie geht das zusammen? Warum war das so konzipiert?
Naja, das hatte zum einen natürlich Zensurgründe. Also man musste das, was man zeigte, in irgendeiner Form legitimieren. Zum anderen berief man sich ja zumindest äußerlich auf das Buch Schulmädchenreport von Günter Hunold, der selbst zumindest einen oberflächlichen aufklärerischen Anspruch schon formuliert hatte in diesem Buch. Sehr, sehr häufig wird der Sex und das Vorspiel, auch die Situationen, die den Sex einleiten, auch sehr humoristisch gezeigt, was tatsächlich auf die FSK-Auflagen zurückgeht. Also die FSK hat damals auch den Filmemachern tatsächlich in Aussicht gestellt, wenn die Sexualität humorvoll gezeigt wird und ein bisschen veralbert wird, dann lassen wir euch auch mehr durchgehen, was ihre Darstellung anbelangt. Ja. Hm. Und so kann man tatsächlich sagen, da der Schulmädchenreport, der ein Mainstream, ein Massenphänomen war, den deutschen Umgang mit Sexualität nachhaltig geprägt, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, sondern auch die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle, eben diesen Umgang geprägt. Also es ist sicherlich davon auszugehen, dass zahlreiche Verklemmungen, mit denen wir uns noch weit über das Schulmädchenreport-Zeitalter hinaus bis heute gesellschaftlich tragen, auch auf Interventionen der FSK zurückzuführen sind.
Herr Draxler, lassen Sie uns noch mal ganz kurz versuchen, so eine Art Einordnung vorzunehmen. Also heute werden die Filme ja doch auch gerne nostalgisch verklärt. Also da wird gern gefragt, ob das nicht doch vielleicht die Anfänge der sexuellen Befreiung in der Bundesrepublik waren oder sie werden der trashigen Einrichtungen und der coolen Klamotten wegen gern auch so als 70er Kultfilme gefeiert. Wie sehen Sie diese Filme heute? Ist das ja in erster Linie peinlich oder eben sexistisch oder vielleicht sogar gefährlich oder eben doch in erster Linie kultig?
Zum einen faszinieren sie mich als Zeitkapsel, als Sittenbild, als filmhistorische Artefakte. Zum anderen sehe ich aber natürlich selbst auch, dass die Filme strotzen vor sexistischen Stereotypen. Es wird auch sehr, sehr oft sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt dezidiert verharmlost oder eben als ja etwas, was im Alltag eben so passieren kann, dargestellt. Trotzdem muss man aber wahrscheinlich doch konstatieren, dass jugendliche Sexualität im Allgemeinen, weibliche Sexualität im Besonderen, erst wahrscheinlich tatsächlich durch die Schulmädchenreportfilme so richtig ins Zentrum der Aufmerksamkeit des Mainstreams gerückt wurden. Und auch wenn sozusagen die Filme selbst in ihrem Erscheinungsbild, in ihrem Gestus nicht wirklich progressiv zu nennen sind, so haben sie wahrscheinlich doch ihre Spuren hinterlassen, eben im öffentlichen Diskurs.
Der Filmhistoriker Christoph Draxtra anlässlich des 50. Jahrestages des ersten Schulmädchenreports in westdeutschen Kinos. Ganz herzlichen Dank.